Deutschlandfunk. Der Tag.
Boah, ich bin so eine richtige Frierhippe, ne? Also, mir wird sehr, sehr schnell kalt. Und wenn ich einmal so auf unter 0 bis minus 10 Grad runtergekühlt bin, dann brauche ich wirklich stundenlang, bis mir wieder warm ist. Warum erzähle ich das? Weil ich mir heute versucht habe vorzustellen, wie es eigentlich ist, wenn man bei 14 Grad für mehrere Stunden in einem Klassenzimmer sitzt, in dem die Heizungen ausgefallen sind und in dem gelüftet werden muss, weil wir haben ja Corona, auch an den Schulen. Heute tagt die Kultusministerinnenkonferenz und wir wollen wissen, wie die Situation denn eigentlich ist im Moment an den Schulen. Und das zeigen wir mal exemplarisch an einer Schule in Berlin, an der die Zustände zwischendrin wirklich so schlimm waren, dass die Schulleiterin den Laden kurzfristig geschlossen hat. Außerdem geht es am Tag der Menschenrechte um Überwachung, genauer um Überwachung in China. Das betrifft alle ChinesInnen, die uigurische Minderheit in China, die scheint davon besonders betroffen zu sein. Zum einen haben die ja ohnehin einen schweren Stand. Jetzt soll es auch noch eine Software geben, die Uiguren erkennen und Alarm auslösen soll. Was dahinter steckt, klären wir in der aktuellen Ausgabe von Der Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. Dezember. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
Ich glaube, du hast es, oder wir waren da beide sehr nah beieinander.
Du hast es nochmal schöner betont als ich, glaube ich.
Das sind einfach zwei Schriftzeichen. Das eine ist Hua und das andere ist Wei, also Huawei. Und,
okay, es ist
kompliziert. Ich glaube, es war völlig d'accord.
Wie immer mit der Sprache. Ne? Das ist Steffen Wurzel, unser Korrespondent für China. Und wir haben gesprochen über Huawei, über Menschenrechte in China und über die Uigurinnen und Uiguren. Wie hängt das alles zusammen? Das wollen wir gerne klären heute am Tag der Menschenrechte. Die Uiguren und Uigurinnen, die gehören zur muslimischen Minderheit in China und sie werden von der chinesischen Regierung systematisch unterdrückt. Wie weit das geht, das wird Steffen gleich noch ausführlich erklären. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass die uigurische Minderheit so gut wie keine Rechte hat und viele von ihnen werden in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten. Überwachung spielt in China so oder so eine große Rolle. Und jetzt kommt Huawei ins Spiel. Das staatsnahe Unternehmen soll ein Kamerasystem getestet haben, das Uiguren und Uigurinnen erkennen soll, um dann Alarm zu geben. Das klingt nicht nur spooky, das ist es auch. Und wir nehmen uns jetzt die Zeit, um mit Steffen Wurzel ausführlich darüber zu sprechen. Steffen, gib uns einen Eindruck. Wie wird die uigurische Minderheit behandelt in China?
Also erstmal muss man sagen, es gibt 12 Millionen etwa Menschen in China, die der uigurischen Minderheit angehören. Die leben vor allem in Xinjiang. Das ist, wenn man auf der Landkarte nachschaut, links oben, also im Nordwesten des Landes. Das ist mit Abstand der geografisch größte Teil, Landesteil Chinas. Und da lebt auch ein großer Teil dieser 12 Millionen Uiguren. Das sind chinesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, haben einen chinesischen Pass. Aber die sind tatsächlich in sehr vielen Lebensbereichen sehr benachteiligt. Das ist jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Wenn du mit Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International oder dem World Uyghur Congress mit Hauptsitz in München übrigens sprechen würdest, dann würden die dir noch härtere Adjektive nennen. Die würden dann sagen, Uiguren werden schikaniert, drangsaliert, unterdrückt. Immer wieder ist auch die Rede von einem, das ist jetzt ein hartes Wort, kulturellen Genozid. Das liegt einfach daran, das kann man auch nachweisen, dass die kommunistische Führung in Beijing tatsächlich sehr viel daran legt, sozusagen, ja, den Uiguren die Essenz ihres Lebensstils in vielen Bereichen auszutreiben. Also, es wird erlaubt, dass die kochen dürfen, dass die ihre Tänze machen dürfen, aber zum Beispiel, was die eigene Sprache angeht, was die Religionsausübung angeht, das sind zum großen Teil Muslime. Was also auch den gesamten Lifestyle, sag ich mal, der Uiguren angeht, da versucht seit vielen Jahren schon Chinas Staatsführung, die Uiguren zu unterdrücken. Und sie versucht es nicht nur, sie macht das auch. Und das zeigt sich in ganz vielen Lebensbereichen.
Das heißt, da geht es denn auch wirklich um eine Frage der Identität, inwieweit man die eben kulturell auch ausleben darf. Jetzt haben wir das ja mitbekommen, es hat Enthüllungen gegeben im vorigen Jahr, die sogenannten China Cables. Und da haben wir ja auch erfahren von diesen Umerziehungslagern, die es gibt. Für diese Uiguren, kannst du da uns noch mal ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise darüber hinaus, ob sich seit diesen Enthüllungen eigentlich was geändert hat für die Uiguren?
Genau, also zunächst möchte ich nochmal sagen, diese China Cables letztes Jahr haben sehr viele Redaktionen, Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt übrigens recherchiert. Da sind sehr viele Dinge bestätigt worden, nochmal statistisch ganz genau aufgezeigt worden, die aber schon seit vielen Jahren eigentlich bekannt waren. Also das muss man nochmal sagen. Die Tatsache, dass Uiguren in China unterdrückt werden von der Staatsführung, das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Das haben die China Cables letztes Jahr nur noch mal unterstrichen und ganz wichtig eben auch der Weltöffentlichkeit noch mal vor Augen geführt. Es ist so, dass sich seitdem weltweit die Aufmerksamkeit für dieses Problem, dass diese Aufmerksamkeit für dieses Problem größer geworden ist, was ich als Journalist, der seit Jahren aus China, über China berichtet, natürlich sehr gut finde, weil man dann nicht mehr immer allen erklären muss, da gibt es eine ethnische Minderheit der Uiguren, denen geht es leider sehr schlecht, sondern das ist tatsächlich etwas, was die Weltöffentlichkeit, finde ich, auch ein bisschen gebraucht hat, auf dieses Problem nochmal aufmerksam gemacht zu werden. Für die Lage der Menschen dort vor Ort ist es so, dass es für uns Journalisten sehr, sehr schwierig ist, dort überhaupt zu recherchieren. Also, wenn ich einen Flug buchen würde morgen oder sonst wann nach Xinjiang, nach Urumqi in die Hauptstadt und dort aufschlagen würde, dann könnte ich das theoretisch machen. Ich hätte aber sofort den Geheimdienst an der Backe. Ich kann natürlich diese Internierungslager auch nicht einfach besuchen. Die sind geheim. Man wird da von Geheimdienstlern und Polizei behelligt und abgedrängt und belästigt. Also langer Rede, kurzer Sinn, es ist für uns schwierig zu recherchieren. Aber was wir wissen von Informanten, von Uiguren, die natürlich auch zum Beispiel hier in Shanghai und sonst wo leben und auch von Menschenrechtsorganisationen, ist, dass sich die Lage nicht fundamental verbessert hat. Im Gegenteil, es gab erst letzte Woche einen Bericht darüber, dass ein ja sehr großes neues, in Anführungszeichen Hightech-Internierungslager aufgebaut wurde in der Grenze zu Kasachstan, also auch in diesem Landesteil Xinjiang, wo eben auch Menschen eingesperrt werden, ohne Urteil. Ohne Anklage, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Der Vorwurf lautet ja immer, okay, wir wollen Terrorismus bekämpfen. Also den Uiguren wird pauschal unterstellt, sie stünden dem islamistischen Terrorismus nahe. Das ist natürlich Quatsch, aber diese Begründung gibt es.
Wie viele sitzen denn da nach wie vor fest in diesen Lagern? Kann man das sagen? Kannst du das beziffern?
Nee, kann man natürlich nicht sagen, aber es sind immer wieder die Zahlen, die übrigens auch von den Vereinten Nationen genannt werden. Hunderttausende, 1 Million, das ist tatsächlich immer so die Hausnummer, in Anführungszeichen, die genannt wird. Und 1 Million Menschen, das ist eben nicht nur eine Nummer, sondern das sind 1 Million Einzelschicksale. Und die Drangsalierung der Menschen vor Ort geht ja noch viel weiter, die geht ja auch ins Private rein. Immer wieder gibt es zum Beispiel auch Berichte darüber, dass Menschen in Xinjiang eben Muslime gezwungen werden, Schweinefleisch zu essen. Das ist natürlich eine Erniedrigung für einen gläubigen Muslim. Das versteht sich von selbst.
Kennst du denn eigentlich Uigurinnen oder Uiguren? Weißt du was konkret über die?
Also, kenne ich, ja. Ich kann genau, aber jetzt ja. Oder möchte jetzt keine Details nennen, einfach. Ja. Weil das nicht fair wäre. Es ist tatsächlich so, wenn wir als ausländische Reporter mit Uiguren sprechen, bringen wir die in Gefahr. Das ist einfach so, weil diese Menschen, Angehörige dieser Minderheit stehen unter Generalverdacht. Und für Frauen und Männer uigurischer Herkunft, uigurischen Backgrounds, kann es schon einfach eine Gefahr sein, sich mit uns zu treffen, mit uns irgendwas Politisches zu besprechen.
Aber sie machen es manchmal trotzdem oder du kannst sie manchmal trotzdem treffen?
Wie gesagt, es ist für mich an dieser Stelle wirklich schwierig. Ich bin normalerweise nicht schüchtern on air, aber es ist für mich an dieser Stelle einfach schwierig, dir mehr zu erzählen.
Okay, dann lass uns noch mal gucken auf Huawei. Also, da gibt es jetzt diesen Bericht, dass das Unternehmen offenbar eine Software getestet hat, die Uiguren erkennen soll. Die Washington Post hat darüber berichtet und es ist die Rede von einem sogenannten Uiguren-Alarm, der ausgelöst werden kann. Das klingt ehrlich gesagt nach allem, was du ja jetzt schon erzählt hast, wie diese Menschen behandelt werden in China. Das klingt für mich sofort unheimlich und ein bisschen furchterregend. Was hat es damit auf sich?
Also zunächst ist es ja so, dass Gesichtserkennung ein Riesenthema ist in China. Kameraüberwachung, das hat sich ja auch rumgesprochen, ist in China ein Riesending, gehört zum Alltag. Und es gab die letzten Jahre immer wieder Hinweise darauf, Berichte, Gerüchte, kann man auch sagen, dass eben sowas entwickelt wird, dass die chinesischen Behörden versuchen, über Gesichtserkennung nicht nur Leute zu identifizieren, wenn sie sie schon in einer Datenbank haben, sondern dass sozusagen das System anspringt und sagt, okay, in dieser Menschengruppe von, sagen wir mal, 100 Leuten sind zwei Uiguren, zack, dieser und jener. Und das ist die Kollegen der Washington Post haben zusammen mit einer Beratungsfirma namens IPVM tatsächlich auf der Webseite von Huawei eine Art, man kann sagen, Präsentation entdeckt, ein PDF-Dokument, ein mehrseitiges. Da wird genau das beschrieben, dass man von Seiten Huaweis eine Software getestet habe, gemeinsam mit dem Software-Startup Magvi, ebenfalls aus China, das eben so funktioniert, dass die Software das Alter, das Ungefähre der Menschen, die gefilmt werden, erkennt, das Geschlecht, Mann oder Frau, und eben auch, okay, das ist diese und jene Ethnie, vor allem eben eine uigurische Ethnie. Das ist natürlich hochrassistisch und deswegen auch so umstritten. In China allerdings regt das hier keinen auf. In China wird in vielen Lebensbereichen, ja, werden Dinge getan, die bei uns in Deutschland nicht nur verboten wären, sondern vor allem auch als hochrassistisch gebrandmarkt würden.
Wenn du jetzt sagst, das war ein Test, was heißt das denn genau? Also Test, wo ist der abgeblieben? Was ist damit passiert?
Also ich habe bei Huawei auch nochmal nachgefragt. Die haben natürlich ganz, ganz großen Wert drauf gelegt. Wir entwickeln gar keine Software. Das haben sie gesagt, sondern das ist eine Magvi-Software, die eben gemeinsam von diesen beiden Firmen getestet wurde. Das sei sozusagen über den Teststatus gar nicht hinausgegangen. Habe nie im tatsächlichen Leben Anwendung gefunden. Aber Menschenrechtsexperten, mit denen ich gesprochen habe, Maya Wang heißt die, von Human Rights Watch, die sitzen nicht mehr in China, weil die hier kein Büro natürlich haben dürfen, die sitzt im Ausland. Die hat mir gesagt, überrascht mich jetzt nicht, dennoch ist es schockierend, passt ins Bild, weil die Polizei in China natürlich ja einen Schwerpunkt ihrer Überwachungs- und Spionagearbeit darauf legt, tatsächlich Uiguren, Klammer auf, potenziellen Terroristen in Anführungszeichen, Klammer zu, hinterher zu spionieren. Und ja, deswegen sind Menschenrechtler gestern nochmal so entsetzt gewesen, als sie das gelesen haben.
Das heißt, es würde aber dann eben wirklich konkret darum gehen, also diese Software könnte eben das nicht nur das Gesicht erkennen, sondern auch die Ethnie. Und das würde dann gemeldet werden direkt an die Polizei, damit die ein Zugriffsrecht auf die Personen bekommen?
Das hast du jetzt alles gesagt. Ich kann das nicht so bestätigen. Ich kann es aber auch nicht ausschließen, dass es in die Richtung geht. Der Punkt ist einfach, und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, Uiguren sind chinesische Staatsbürger. Es gibt in China so etwas wie bei uns im Grundgesetz nicht, wo drin steht, Menschen dürfen nicht wegen ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft bevorzugt oder benachteiligt werden. In China werden Han-Chinesen, das ist die Mehrheitsgesellschaft, natürlich bevorzugt. Und Uiguren werden natürlich massiv benachteiligt in sehr vielen Bereichen. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Wenn man in Hotels eincheckt, muss man hier natürlich sich hier ausweisen. Auf chinesischen Personalausweisen steht nicht nur Name, Geburtsdatum und so weiter drauf, sondern auch die Ethnie. Wenn da Uigure draufsteht, hat man ein Problem. Es gibt viele Hotels, die sagen dann, nee, vergiss es, zieh wieder ab, du kannst hier nicht einchecken. Apropos Dokumente, wenn uigurische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger einen Reisepass beantragen möchten, kriegen sie ganz oft Probleme. Ganz viele Uiguren können deswegen de facto nicht ins Ausland reisen, weil sie keinen Reisepass bekommen oder weil sie einen Reisepass, den sie haben, beim Arbeitgeber zum Beispiel abgeben müssen. Riesenproblem übrigens für Studentinnen und Studenten, die ins Ausland wollen zum Studieren, das können ganz viele nicht, weil sie das Land nicht verlassen dürfen de facto.
Heißt, sie sind gefangen im eigenen Land?
Kann man so sagen, ja.
Du hast das gerade noch mal erklärt mit der Gesichtskontrolle, also welche Rolle das überhaupt spielt in China. Ich glaube, wir können uns gar nicht so wirklich eine Vorstellung davon machen, was da alles passiert oder was da alles abläuft. Kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer schildern, auch vielleicht so in deinem Alltag? Welche Rolle spielt das denn da? Dein Gesicht wird abgescannt, wird kontrolliert. Auch das klingt für uns auf jeden Fall schon wieder ein bisschen unheimlich.
Ja, da musste ich gerade hier, du siehst es nicht, immer ein bisschen schmunzeln oder lächeln, als du gesagt hast, das können wir uns in Deutschland gar nicht alles vorstellen. Ich kann mir das manchmal auch alles nicht vorstellen. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, auf welchen Screens und Überwachungssystemen ich schon überall aufgetaucht bin und jeden Tag auftauche. Ich will es mal so sagen. In ganz vielen Lebensbereichen ist für Menschen in China Gesichtsscan, Gesichtserkennung Alltag. Wenn man sich in eines der neuen schicken Elektroautos reinsetzt, filmt einen die Kamera und dann wird der Sitz eingestellt, weil das Auto dich erkennt. Oder dein Lieblingsradiosender, Deutschlandfunk, wird eingestellt, wenn es den hier gäbe, weil das Auto dich erkennt. Oder wenn man an den Bahnhof in Shanghai geht, da stehen am Bahnhofseingang Schranken, da musste man früher sich ausweisen. Dann gab es eine Zeit, wo man seine ID-Karte, seinen Personalausweis hinlegen musste, dann haben sich die Schranken geöffnet. Inzwischen muss man einfach seine Visage in die Kamera halten und dann öffnet sich die Schranke, weil das System weiß, Sonja hat jetzt hier ein Ticket gekauft, die kommt rein.
Mhm. Steffen, ich weiß, dass du gerade schon gesagt hast, ich muss nochmal zurückkommen auf diesen Punkt mit diesem, ich sag jetzt, übernehme das mal, dieses Wort Uiguren-Alarm. Also es war nur ein Test und bisher ist auch nichts weiter damit passiert, aber du hast nochmal die Menschenrechtsaktivistin zitiert, die ja eben auch gesagt hat, naja, das überrascht eigentlich nicht weiter. Das heißt, diese Meldung ist jetzt in der Welt und auch in China passiert damit nichts.
Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich glaube natürlich, dass längst die chinesische Polizei mit Systemen, mit intelligenten, in Anführungszeichen, elektronischen Systemen, digitalen Systemen arbeitet, die es den Polizisten, ich sag mal, die Arbeit leichter macht. Das ist, halte ich für sehr wahrscheinlich. Es geht natürlich noch viel weiter. Nicht nur, dass man irgendwie gefilmt wird und dann erkannt und ausspioniert wird sozusagen, sondern man kann in China natürlich auch sehr einfach Zugriff auf Smartphones von Menschen erhalten. Zum Beispiel über die allseits beliebte und zu fast 100% verbreitete App WeChat. Das ist ein offenes Geheimnis, dass die mitgelesen wird. Ich habe neulich eine Geburtstagsparty gemacht, habe sehr viele andere Journalistinnen und Journalisten eingeladen. Ein Diplomat war dabei, viele Freunde, die irgendwie jetzt keine Troublemaker sind, die aber, ich sag mal, origineller sind als vielleicht der chinesische Mainstream. Da kam ein Geheimdiensttyp vorbei, der war so auffällig, unauffällig, dass es sofort allen klar war. Warum kam der? Weil der mitgelesen hat, was ich mit meinen Freunden im Chat geschrieben habe.
Der ist auf deiner Geburtstagsparty aufgetaucht.
Der ist für eine Minute aufgetaucht, okay, hat ein Foto gemacht, hat gehört, was da geredet wird, ist wieder abgezischt. Und damit will ich sagen, man braucht hier keinen richterlichen Beschluss, um in irgendwelche Handys von Leuten reinzugehen. Und das, ich gehe davon aus, dass uigurische Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in China davon natürlich erst recht betroffen sind.
Und wenn wir auch nochmal zurückkommen auf Huawei, das ist doch ein staatsnahes Unternehmen. Also jetzt nochmal in Verbindung mit diesem Test, das ist doch höchst bedenklich, wenn wir das jetzt wissen.
Ja, das Interessante ist, dass heute schon tatsächlich auch Politikerinnen, Politiker, ich glaube von der FDP war es in Deutschland, gesagt haben, seht her, Huawei legt sich da mit den Kadern der kommunistischen Führung ins Bett und das ist ein Unternehmen, da legen wir keinen Wert drauf. Das wollen wir in Deutschland nicht haben. Das war so eine politische Stellungnahme, die ich heute gelesen habe hier. Es ist tatsächlich so, dass Huawei immer wieder betont, und das ist auch so, dass es ein privates Unternehmen ist. Aber natürlich, wenn man ein so erfolgreiches Technologieunternehmen ist, und Huawei ist das mit Abstand erfolgreichste Technologieunternehmen in China, dann ist es absolut logisch, dass da eine sehr große Nähe zum Staat besteht. Beide Seiten brauchen sich so ein Stück weit, aber natürlich braucht vor allem Huawei das Wohlwollen des Staates.
Steffen, danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Nur noch mal zur Erklärung, falls es gerade vielleicht zu Verwunderung gekommen ist. Warum darf Steffen Wurzel seinen Geburtstag feiern? Es ist doch Corona. Naja, in China ist die Lage eben anders. Also laut den offiziellen Meldungen, die wir aus China bekommen, liegt die Infektionszahl mit Corona bei nahezu null. Und deswegen ist es eben auch möglich, da im privaten Rahmen ganz normal seinen Geburtstag zu feiern. Das nur noch mal zur Erklärung hintendran. Schulen und die Corona-Pandemie. Wie soll es weitergehen? Dazu gibt es heute eine Videoschalte der Kultusministerinnen und Minister. Sollte ein harter Lockdown kommen nach den Weihnachtsferien, dann ist die Frage, ob die KMK, die Kultusministerinnenkonferenz, dem Vorschlag folgt, den die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina ja gemacht hat. Und der lautet für Schulen, dass die Schulpflicht ab dem kommenden Montag bis zu den Weihnachtsferien aufgehoben werden sollte. Die Reaktionen der SchulministerInnen der Länder auf diesen Vorschlag reichen von untauglich bis zu nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wir wollen uns jetzt nicht mit der KMK beschäftigen, sondern wir wollen mal konkret werden. Also wie ist die Situation im Moment oder nach wie vor für Lehrende und SchülerInnen in Deutschland? Denn Winter is coming, beziehungsweise er ist ja schon längst da, ne? Und dann kommt eben noch Corona plus marode Bausubstanz an den Schulen. Die Heizungen sind ausgefallen. Fenster, die so morsch sind, dass sie bald zusammenklappen. Damit müssen viele Schülerinnen und viele Lehrer umgehen. Wie und ob das überhaupt funktioniert, hat sich Claudia van Laak an einer Schule in Berlin angesehen. Claudia, an welcher Schule warst du?
Ich war gestern an der Jean-Krämer-Sekundarschule, so heißt die Schule im Norden Berlins. Jean Krämer ist der Architekt, Architekt der neuen Sachlichkeit, expressionistisch. Wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Schule. Die war 1931, als sie eröffnet wurde, eine der modernsten Schulen Berlins damals. Also da gab es Schulbibliotheken, da gab es Lehrküchen, Werkstätten, naturwissenschaftliche Räume, Turnhallen, also alles, was man sich erträumen konnte, das alles 1931. Sehr beeindruckend und steht unter Denkmalschutz, die Schule.
Gut, das ist der Zustand gewesen von damals. Jetzt gucken wir uns den gleich mal von heute an. Also ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, ne? Die Toiletten, die waren schon immer eine Katastrophe, glaube ich. Und das scheint sich ja auch so fortzusetzen über die Jahre und Jahrzehnte. Wir hören und können auch immer wieder lesen über kein Klopapier, teilweise kein Wasser für die Waschbecken. Die Klassenräume sind in einem schlechten Zustand. Der Putz bröselt teilweise von den Decken. Wenn kein Geld da ist, um das zu renovieren, dann schließen sich die Eltern privat auch mal zusammen, streichen die Klassenzimmer oder bessern die aus? In welchem Zustand ist denn die Jean-Krämer-Sekundarschule aktuell?
Also kann man wirklich nur als desolat bezeichnen. Neben diesem denkmalgeschützten Altbau, von dem ich erzählt habe, da existiert im Hof noch ein Neubau, 5 Klassenzimmer, eine Mensa. Der ist geschlossen momentan wegen Feuchtigkeit und auch wegen Schimmel. Im Altbau gibt es auch Wasserschäden, das habe ich mir angesehen. Das größte Problem sind die Fenster. Da sieht es so aus, als ob da wirklich seit Jahrzehnten nichts gemacht worden ist. Also einige dieser Holzrahmen sind tatsächlich fast weggefault. Und hören wir da mal die Elternvertreter und die Schulleiterin Sabine Bartsch.
Die sind wirklich morsch, die Fenster. Und zum Teil sind auch schon Scheiben rausgefallen in den Hof. Das ist gefährlich.
Da kommt das Wasser aus der Decke, der Putz geht an den Wänden ab und es sind Pfützen mitten im Klassenraum.
Und das sind keine Verhältnisse. Da müssen Trocknungsgeräte rein zum Trocknen, Schimmelsanierung etc. pp. Und das zügig und nicht erst im Sommer.
So, das war der Gesamtelternsprecher Daniel Richter zum Schluss.
Woher kommt das denn, dass denn jetzt ausgerechnet diese Schule in so einem wirklich schlechten Zustand ist? Gibt es da einen speziellen Grund für oder liegt es an diesem allgemeinen Sanierungsstau, den wir ja kennen, auch von Schulen?
Also wir haben ja in Berlin einen extremen Sanierungsstau. Da haben sich jahrelang die Bezirke, die zuständig sind für die Schulen und das Land, immer gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben. Also Berlin, da sieht es wirklich generell ganz schlecht aus. Dann, wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern spricht, speziell dieser Schule, die erzählen, naja, wir sind eine Brennpunktschule. Ja, sozialer Brennpunkt, Märkisches Viertel. Sehr viele Schülerinnen und Schüler haben Ausländer. Wurzeln, etwa 70%, zum Teil prekäre soziale Verhältnisse. Und in diesen Schulen, da gibt es oft eine nicht so aktive Elternschaft. Das heißt, die gehen da nicht demonstrieren, setzen sich auf die Straße und streiken. Und deshalb, so sagen Lehrerinnen und Lehrer, ist der Druck eben auf die Politik, auf das Bezirksamt nicht so hoch wie vielleicht in Gegenden, wo es eine sehr, sehr, sehr aktive Elternschaft gibt.
Das heißt, die können vielleicht nicht so gut netzwerken oder können nicht so eine Lobbyarbeit leisten, wie das vielleicht andere können. Okay, das ist also auch ein Teil des Problems. Lass uns nochmal auf die Schule gucken, Claudia. Also marode haben wir gerade schon gehört. Dann kommt ja jetzt noch Corona obendrauf. Wie hast du die LehrerInnen, die SchülerInnen erlebt an der Sekundarschule? Wie gehen die denn damit um? Ich stelle mir das tatsächlich sehr belastend vor.
Also die sind ja Kummer gewöhnt, von daher sind sie da so ein bisschen langmütig, glaube ich auch. Und im Sommer war alles ganz okay, aber als dann der Herbst kam und die Heizperiode begann, haben sie einfach festgestellt, die Heizung funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Das liegt auch daran, dass inzwischen mit Sanierungsarbeiten begonnen worden ist an einem Trakt in der Schule. Das hatte aber Folgen für die Heizung der gesamten Schule, die wirklich zum Teil komplett ausfiel. Wie soll das jetzt gehen? Corona, wir müssen lüften, ständig lüften. Und wenn die Heizung nicht eine ordentliche Temperatur hervorbringt, wie soll man dann auch noch lüften? Also es ist einfach kalt in den Klassenzimmern. Und das hat dann dazu geführt, dass es auch eine Versammlung gab mit den Lehrerinnen, mit der Schulleiterin. Und da war die Stimmung wohl so aufgeheizt, dass die Schulleiterin dann entschieden hat, ich muss jetzt handeln, ich muss auch mein Personal schützen, gesundheitlich schützen, wenn die frieren, wenn da Schimmel in der Luft ist, Sporen in der Luft sind. Und die hat dann kurzerhand die Schule geschlossen.
Kann sie das denn einfach so oder müsste sie das vorher mit irgendwem abstimmen, weiß ich nicht, Schulamt oder so?
Ja, das muss sie eigentlich machen, aber sie hat einfach keinen anderen Ausweg gesehen. Das Schulamt war entsprechend sauer dann auf die Schulleiterin und das wurde dann auch ein paar Tage später wieder zurückgenommen. Im Moment unterrichtet die Schule nach so einem Art Notfallplan. Also die Schülerinnen und Schüler kommen ein paar Stunden in die Schule. Dann muss immer geguckt werden, welcher Raum ist überhaupt nutzbar. Ich habe das gestern mitbekommen. Während des Gesprächs mit der Schulleiterin klopfte es plötzlich. Da stand eine Lehrerin und sagte, was soll ich mit meiner Klasse machen? Wo soll ich hingehen? Dann sagte die Schulleiterin, ich weiß auch nicht. Wir haben keinen Raum. Zum Teil sind die Räume ja gesperrt, andere sind kalt. Dann musst du halt zur Not mit deinen Schülerinnen auf den Schulhof gehen, sagte sie dann. Also da wird sehr viel improvisiert.
Aber was heißt das denn dann? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, es ist einfach kalt, es ist sowieso ein Durcheinander, wie du das gerade schilderst, so in welchen Raum können wir überhaupt noch gehen? Wie soll das denn dann funktionieren? Was ist denn da das Motto dann? Lernen und frieren oder worauf läuft es am Ende hinaus?
Na, das läuft im Moment darauf hinaus, dass sich speziell die Eltern sehr stark engagieren. Die sammeln jetzt Unterschriften auch bei den Schülerinnen und Schülern und wollen einfach den Druck auf das Bezirksamt Reinickendorf weiter erhöhen. Denn wie gesagt, es ist begonnen worden mit der Sanierung, aber muss gleichzeitig mit einer grundlegenden Sanierung die kleinen Probleme jetzt auch lösen, weil die Schulleiterin sagt, bei uns ist es so, da müssen die Schülerinnen und Schüler vor Ort sein. Die können, kaum Schülerinnen und Schüler können dort zu Hause lernen. Die wohnen zum Teil in kleinen Wohnungen, die haben keinen Platz, da ist keine Ruhe zu Hause, die haben keine Geräte. Also die Schulleiterin sagte mir, bei uns ist einfach die Beziehung ganz wichtig zwischen den Lehrkräften und den Schülern. Und von daher müssen die vor Ort sein. Und es kann nicht einfach sein, dass man die jetzt nach Hause schickt zum Homeschooling. Ein weiteres Problem. Die Mensa ist im Moment auch geschlossen. Auch ein Problem, denn in Berlin haben wir ein Mittagessen umsonst für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist auch für diejenigen ganz wichtig, die aus armen Elternhäusern kommen. Das kann im Moment auch nicht angeboten werden.
Wie hast du denn diese Situation erlebt, Claudia, an der Schule? Also hattest du schon damit gerechnet, dass es arg ist oder hat das dann doch auch so deine Vorstellungen vielleicht übertroffen oder hattest du vielleicht auch was anderes gehofft und bist dann böse überrascht worden? Wie war es für dich?
Also ich kenne ja schon viele marode Schulen in Berlin. Ich habe mir da schon einige angeguckt und das ist wirklich auch so ein Paradebeispiel von Politik, von Verwaltung, die da versagt haben. Was ich sehr beeindruckend fand, dass eben die Elternschaft trotzdem sehr engagiert ist und auch die Schulleiterin, die habe ich als sehr, sehr engagiert erlebt und die dann auch wirklich konsequent war und gesagt hat, dann muss ich hier die Schule mal kurz schließen. Das sorgt dann für eine Menge Wirbel, eine Menge Aufmerksamkeit, aber sonst funktioniert das nicht. Das fand ich sehr beeindruckend.
Der Tag für heute ist vorbei, also zumindest dieser Tag hier. Ne? Schon klar, was gemeint ist, hoffe ich zumindest. Wir hören uns nochmal wieder und zwar morgen dann am Freitag. Bis dahin gilt wie immer die altbewährte und bekannte Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de für Lob, Kritik, Feedback jeglicher Art. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.